Bernd und ich wollen uns heute die Predigt teilen, und zwar angelehnt an unserem Gemeindeforums Vision, die wir erarbeitet haben oder gemeinsam durchgegangen sind bei dem Gemeindeforum, ein Punkt davon. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte oder wie man sich so vorstellen könnte, eine Erzählung. Stellt euch vor, ihr habt einen neuen Job bekommen bei einer großen Weltfirma, bei irgendwas ganz Großem, bei Apple oder bei Daimler, Siemens oder irgendeiner großen Firma. Ihr habt euch lange für diese Stelle beworben, habt lange gekämpft, dass ihr da genommen werdet. Und der Titel der Stelle heißt Expansion Manager. Etwas ganz groß machen. Und eure Aufgabe ist, ihr müsst ein neues Produkt, wovon die Geschäftsführung zu 100% überzeugt ist, auf der ganzen Welt bekannt machen. Und voller Freude tretet ihr den ersten Arbeitstag an und ihr freut euch auf so ein erstes Meeting mit dem Vorstand, was jetzt genau eure Aufgabe ist. Ihr habt euch schon Gedanken gemacht, wie ihr es schaffen könnt, dieses Produkt in der ganzen Welt bekannt zu machen. Ihr habt euch schon Skizzen gemacht und ein Team zusammengestellt. Ihr habt überlegt, ja, ihr braucht ungefähr 200-300 Mitarbeiter, um das hinzubekommen. Ihr habt mit jemandem schon ausgerechnet, dass man vielleicht so ungefähr 5 Jahre bräuchte, um das zu schaffen, und 100 Millionen Euro, um Werbeausgaben zu schalten und Menschen zu erreichen. Und ihr tretet diesen ersten Arbeitstag an, seid dort bei dem Vorstand, und dann heißt es von dem Vorstand: Wir freuen Sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Sie wurden für die ehrenvolle Aufgabe ausgewählt, unser Produkt auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Aber bevor Sie zur Tat schreiten, noch ein paar Einzelheiten zu Ihrem Team. Wir haben für Sie 12 Männer ausgesucht aus verschiedenen Berufsgruppen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber keiner von diesen 12 hat überhaupt einen Universitätsabschluss. 5 Personen davon sind Fischer. Wir haben sie am Hafen angeheuert, weil sie einfach da rumgelungert sind und nichts Besseres zu tun hatten. Dann gibt es noch einen Finanzbeauftragten. Er steht im Verruf, Steuereinnahmen für sich selbst einzukassieren und illegale Geschäfte zu treiben. Und einige von diesem Team sind eigentlich noch Azubis. Sie sind eigentlich 16, 17 Jahre alt, haben noch nie irgendeine berufliche Laufbahn erlebt und sind sozusagen dann ihre Azubis, die sie anleiten können. Und diese 12 Personen sind dann ihr Kernteam, mit dem sie dann arbeiten können. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar ehrenamtliche Menschen. Viele davon sind in der Gesellschaft nicht hoch angesehen, darunter auch Prostituierte, ehemalige Soldaten, Demonstranten, die von der Regierung verfolgt werden, und Menschen, die eigentlich verstoßen sind von der Gesellschaft. Und leider müssen wir Ihnen auch mitteilen, dass für diese Aufgabe nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Wir können leider gar kein Budget von der Firmenseite Ihnen zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie ja mit den 12 Mitarbeitern Fundraising betreiben und sich auch selbst um Ihren Lohn kümmern, denn wir haben auch für Sie keinen Lohn vorgesehen. Was würdet ihr zu so einer Situation sagen? Aber so ist es doch. Ihr wisst ja auf jeden Fall, auf was ich hinaus möchte. Jesus hat seine Bewegung, das Christentum oder einfach diese Rettung der Menschheit, nicht das Christentum, das ist die Rettung der Menschheit, sein Reich Gottes, mit 12 ganz einfachen Menschen angefangen, ohne Geld, einfach nur auf 12 Menschen gesetzt. Und natürlich ist diese Vorstellung eigentlich eine unlösbare Aufgabe, wenn man das so überlegt in die heutige Zeit. Wie könnte man das überhaupt schaffen, eine Botschaft oder ein Produkt überhaupt in der ganzen Welt bekannt zu machen? Das wäre so ein Riesenaufwand. Aber Jesus oder Gott hat es ganz anders gemacht, wie wir Menschen das vielleicht machen würden. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht der entscheidende Schlüssel, wie das überhaupt möglich war. Nämlich: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also der Heilige Geist ist der Schlüssel. Die Kraft des Heiligen Geistes ist der Schlüssel. Und um diese unlösbare Aufgabe zu meistern, hat Gott sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Gemeinde, wo einfach die Gemeinde einzelne Gemeinden überall auf der Welt das Evangelium weitertragen sollen und Menschen bekannt machen sollen mit Jesus. Und wir als Gemeinde, wir als Christuszentrum müssen wir uns immer wieder selbst hinterfragen, sind wir auf diesem Weg, auf diesem Auftrag, was Gott für uns vorbereitet hat? Sind wir weiterhin auch in diesem Bibelvers, oder nehmen wir das ernst, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sind und Gemeinde bauen, oder machen wir es durch eigene Kraft? Und ich möchte uns eben diesen einen Punkt aus unserer Vision nochmal ins Herz legen. Ich habe ihn nochmal aufgeschrieben. Wir sind von Jesus Christus begeistert und das möchten wir sehr gerne mit dir teilen. Wir wollen dich mit Gott in Kontakt bringen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Dieses Ziel verfolgen wir gemeinsam und wollen mit unseren Gaben dazu beitragen, dass Gott in unserer Stadt, in unserem Land, auf der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Und als erstes in diesem Text, einfach wenn man so durchgeht, steht, wir sind begeistert von Jesus. Das ist logischerweise die Grundlage von unserem Auftrag. Ohne die Begeisterung über Jesus können wir auch nicht andere begeistern, Jesus nachzufolgen. Das lesen wir bei Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen, was du getan hast. Haben wir auch am Anfang gesungen, das passt sehr gut, das Lied war nicht abgesprochen. Und Petrus und Johannes waren, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, einfach Feuer und Flamme für Jesus und konnten einfach nicht schweigen. Und ich möchte uns allen diese Frage stellen, egal welches Temperament wir haben, egal welchen Charakter wir auch haben. Ich selbst wirke manchmal auch nicht so ganz begeistert, möchte einfach auch daran arbeiten. Aber sind wir begeistert von Jesus in unserem Herzen? Sind wir begeistert, einfach für ihn zu leben, für ihn zu wirken, mit ihm im Leben zu sein? Oder ist es etwas ganz Normales für uns? Mir geht es nicht darum, wie emotional wir vor Gott sind, sondern ob wir in unserem Herzen wirklich begeistert sind von Jesus. Und ich habe es schon kurz angesprochen, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, da lesen wir davon, dass die Jünger sich verkrochen haben. Sie waren überhaupt nicht begeistert, sie waren auch überhaupt nicht bereit. Sie hatten einfach Angst vor den Obersten, die da, dass sie auch noch am Kreuz landen oder sonst umgebracht werden. Und erst eben mit der Ausgießung des Heiligen Geistes haben sie die Kraft bekommen und diese Begeisterung für Jesus zu brennen. Es ist also wie immer, der Heilige Geist kann dir Kraft und Motivation geben, begeistert von Jesus zu sein. Wir dürfen nicht versuchen, aus eigener Kraft das irgendwie zu schaffen, sondern einfach Gott immer wieder neu um Liebe und Begeisterung und Leidenschaft für ihn zu bitten. Das ist eine Grundlage. Das zweite ist, Begegnungen sind der Schlüssel. Begegnungen mit Gott sind der Schlüssel. Und auch hier geht es darum, Jesus machen zu lassen. Unser Auftrag lautet, Menschen in Kontakt zu bringen. Und das bedeutet nicht, sie zu missionieren oder sie zu überreden. Der Einzige, der dieses ganz harte Herz von uns Menschen überhaupt ansprechen kann, ist Gott selbst. Nur der Heilige Geist kann harte Herzen aufmachen. Es gibt ein ganz klassisches Beispiel in der Bibel, Philippus und Nathanael. Wahrscheinlich auch die wichtigste Geschichte in der Bibel, die zeigt, wie wir eigentlich Menschen zum Glauben führen sollen. Da steckt ganz viel für uns drin, wenn wir uns überlegen, wie sollen wir anderen Menschen das Evangelium erzählen. Philippus kommt auf Nathanael zu und er ist vollkommen begeistert von Jesus. Er sagt zu Nathanael, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Und Nathanael ist skeptisch und sagt einfach, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus antwortet auf diesen ablehnenden Satz die einzig richtige Antwort. Und wie oft kommen Menschen auf uns zu und sagen einfach distanziert, ja, Christentum schön und gut, habe ich jetzt keine Meinung dazu oder irgendwas anderes, wo man einfach jetzt ablehnend ist. Und dann die einzig richtige Antwort, die wir uns auch zu Herzen nehmen sollen: Komm mit und überzeug dich selbst. Eigentlich ganz einfach. Komm mit und überzeug dich selbst. Dieser erste Teil zeigt, dass wir nicht missionieren sollen, dass wir nicht überreden sollen, dass wir keine Überzeugungsarbeit leisten sollen, sondern wir müssen einfach Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Komm mit und überzeug dich selbst. Lies mal selbst in der Bibel oder komm, wir treffen uns und wir schauen, was über Jesus in der Bibel steht. Oder ich erzähle dir, was ich mit Jesus erlebt habe, und nicht selbst Überzeugungsarbeit leisten. Und Jesus tut den Rest. Wir lesen dann weiter, habe ich nicht aufgeschrieben, aber dann steht ab Vers 48, Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortet: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Jesus ist der Einzige, der das Herz von Nathanael innerhalb von 5 Sekunden weich machen kann. Indem er so eine persönliche Verbindung aufbaut, indem er sagt: Ich habe dich da unter diesem Feigenbaum gesehen. Was Nathanael dort erlebt hat, das wissen wir nicht. Aber das Wissen, also dass Jesus das angesprochen hat, das war ausschlaggebend. Und dann hat Nathanael gemerkt: Das ist der Messias. Nur er kann wissen, was da unter diesem Feigenbaum passiert ist. Das ist Gottes Sohn. Ihm möchte ich nachfolgen und er ist derjenige, der verheißen ist. Und Jesus tut den Rest. Er hat dieses Herz von Nathanael von einem steinernden Herz zu einem weichen Herz gemacht und hat Nathanael auch nicht überzeugt, sondern liebevoll zu sich geführt. Und deshalb lasst uns nicht missionieren, sondern lasst uns einfach Menschen in Verbindung mit Jesus bringen. Sieh selbst, wer dieser Jesus ist. Überzeug dich selbst davon. Und mein dritter Punkt: in Einheit und Gaben orientiert. Johannes 17, 21. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir sollen uns nach Einheit ausstrecken. Und hier steht: Wenn wir eins sind, dann wird die Welt glauben, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Hier steht: Wenn wir Einheit leben, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Und deshalb lasst uns an dieser Einheit arbeiten, gemeinsam an einem Strang ziehen als Gemeinde und als zweites sich nach Gaben und Geistesgaben ausstrecken, gabenorientiert Gemeinde leben, weil Gott hat jedem Einzelnen auch unterschiedliche Gaben gegeben. Lasst uns das einfach auch beherzigen, dass wir eins sind für Jesus und dass wir gabenorientiert sind. Und ich möchte zum Schluss nochmal unsere Vision nochmal vorlesen. Wir sind von Jesus Christus begeistert und das möchten wir sehr gerne mit dir teilen. Wir wollen dich mit Gott in Kontakt bringen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Dieses Ziel verfolgen wir gemeinsam und wollen mit unseren Gaben dazu beitragen, dass Gott in unserer Stadt, in unserem Land und auf der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Amen.
Ja. So, ich bin verkabelt, funktioniert, klingt gut, hört ihr mich alle? Okay, super. So, ich hoffe, euch geht's alle gut. Ihr seid fit und bereit für den zweiten Teil der Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir geht es manchmal so, dass ich während dem Lobpreis oder während der Predigt auch manchmal so ein Gedanke aus, so bei ihrer Bestellung, die noch ausliegt, von Thomas, so Gitarreteil oder irgendwas bin. Gell. Euch passiert das sicher nicht, oder? Denke ich mal. Also ich denke, ich will einfach mit dem Gebet starten, dass wir einfach bereit sind, und uns öffnet und dass wir auch unsere Gedanken einfach auf Gott ausrichtet. Ja, himmlischer Vater, ich komme jetzt vor dich als dein Kind. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns aus der Finsternis ins Licht geführt hast. Herr, ich danke dir, dass du uns zum Teil dieser Gemeinde gemacht hast. Herr, ich danke dir, dass ich weiß, dass du uns wachsen sehen willst. Wir wissen, dass du uns Anweisungen dafür gibst und dass du Anweisungen für uns hast. Wir wissen, dass du uns segnen und uns aufrichten und dafür gebrauchen willst, andere zu segnen und aufzurichten. Deshalb wollen wir dir jetzt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, auf dein Wort und das Flüstern deines Geistes in unserem Herzen hören. Und Jesus, vor allem anderen beten wir, dass du verherrlicht wirst. Amen. Wir haben hier einen Text, Johannes 9, Vers 1 bis 9. Damit beschäftigen wir uns heute. Also das ist quasi das Thema, wo die Basis bleibt. Und wer mag, darf seine Bibel aufschlagen und darf da ein bisschen mitstudieren. Ich lese es vor. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf den Boden und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin, wasch dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. In Vers 8: Die Nachbarn nun, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, aber andere, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. In Johannes hat dieses Wunder ausgewählt, aus einem bestimmten Grund. Ich will euch vorlesen, worin dieser besteht. Und zwar in Johannes 20, Vers 30 und 31. Da sagt die Bibel: Noch viele andere Zeichen tat Jesus, um von seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes hat diese Wunder ausgewählt, bewusst. Er hat sie bewusst ausgewählt, damit wir was daraus lernen dürfen. Und er nennt sie Zeichen, sie sind Wunder und sie sind eine Lektion. Sie lehren uns über Gottes Erlösungsplan und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dafür ist dieses Wunder, das Johannes ausgewählt hat, das beste Beispiel in der Bibel. Also so finde ich, es ist einfach ein Wahnsinnsbeispiel. Denn es sind drei Sichtweisen drin. Und ich mag einfach diese erste Sichtweise, ist die Sicht der Nachbarn. Die Nachbarn, für die ist er nur ein blinder Bettler. Ne? Eigentlich ist er nichts anderes wie so eine Art menschlicher Parasit für die. Ein lebendiges Hindernis, sie müssen immer drum rollen. Lebendiges Hindernis. Er saß da und bettelte. Das ist alles, was sie sahen. Hatte er Träume, hatte er Hoffnung? Betete er? Sehnte er sich nach etwas Höherem? Weinte er heimlich? Nicht so weit die Nachbarn wussten. Für ihn saß er nur da und bettelte. Dann gab es diese Sichtweise der Jünger, der Freunde von Jesus. Sie fragten nicht, wie er geheilt werden konnte, nur wie er blind geworden war. Sie fragten nicht, wie er von einem Bettler zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft werden könnte. Offensichtlich hatten sie gar keine Hoffnung für ihn. Für sie diente er nur als Ausgangspunkt für eine religiöse Diskussion, für eine Debatte. Und wie viele Menschen in der Kirche sehen die Bedürfnisse um sie herum genauso? Statt die Not zu stillen, reden sie darüber, sie debattieren darüber und sie suchen einfach, ja, einfach um diese Todesursache zu erkunden, ohne auch nur einen Gedanken zu verschwenden, wie sie Leben spenden können, wie sie helfen können. Für die Jünger war dieser Mann eigentlich nur so eine Spezies A, quasi einfach ein Gegenstand für theologische Diskussionen. Und das haben wir auch schon oft erlebt, so eine theologische Diskussion über Probleme, über Nöte. Und da sind die Jünger stecken geblieben. Sie sind eigentlich nur im Suchen stecken geblieben, aber das Handeln, da hat es gefehlt. Und der Punkt, die dritte Sicht ist einfach Jesus. Da war Jesus. Als er vorüberging, da sah er einen Mann. Ein Geschöpf, erschaffen nach dem Bilde Gottes, mit höchst erstaunlichen Fähigkeiten. Jemand, der es wert war, auf Golgatha für ihn zu sterben. Jesus sah einen Menschen, er sah das Potenzial von dem Menschen. Das haben die Nachbarn und die Jünger nicht erkannt. Nicht mal seine eigene Familie hat dieses Potenzial erkannt. Und wir sehen, wie sehen wir die Menschen heute? Wie sehen wir unsere Menschen in unserem Umfeld? Der obdachlose Mann, der obdachlose Mann, der mit seiner Plastiktüte durch die Straße zieht oder sich vielleicht in so einem Bett aus Kartonage die Nacht vorbereitet. Oder wie sehen wir unsere Kollegen, unsere Nachbarn oder unsere eigenen Kinder? Sind sie für unsere Verpflichtung eine Last, die wir gern loswerden? Oder sehen wir Geschöpfe Gottes mit einem unglaublichen Potenzial? Wenn sie nur mit Jesus in Verbindung kommen würdet, wenn sie ihren Retter sehen könntet, wenn sie einfach eine Möglichkeit hättet. Jesus sagt zu Petrus, du bist Simon, aber du sollst Petrus heißen. Du sollst der Fels sein. Jesus sah Potenzial in Petrus und er sieht Potenzial in uns alle. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Künstler. Und zwar, er lief die Straße entlang eines Tages und dann sah er einen Bettler. Seine Kleidung war völlig zerlumpt. Er hat sich wochenlang nicht rasiert gehabt, völlig unrasiert, verfilzt und strähnig. Er hat einen langen Bart gehabt und er war schmutzig. Er war wirklich schmutzig. Und der Künstler gab ihm etwas Geld und dann ging er weiter. Doch der Mann, der hat ihn berührt. Es ließ ihn einfach nicht los. Und so hat er sich an die Arbeit gemacht und er malte ein Bild von diesem Mann, der ihm begegnet war. Aber er malte ihn sauber rasiert, mit einem frischen Haarschnitt, mit einem Top-Anzug und mit einer Aktentasche. So richtig top. Dann, ein paar Tage später, da ging er wieder auf die Straße und traf diesen Bettler. Und er gab ihm dieses Bild und sagt, schau, ich habe was für dich. Und er sprach, hey, wer ist das? Und dann sagte der Künstler, das ist der Mann, den ich in Ihnen sehe. Und dann sprach er, wenn Sie mich so sehen, dann will ich zu diesem Mann werden. Und das ist diese Motivation, die einfach Jesus auch aufzeigt. Wir sollen einfach motivieren. Gott sieht etwas in dir, er sieht Potenzial. Nicht seine Nachbarn, nicht seine Jüngern, die Pharisäer, niemand hat es erkannt, die Familie nicht, aber Jesus hat es getan. Jesus sah das Potenzial, Gott sei Dank. Er sieht die Zukunft für dich und er sieht die Zukunft für jeden Menschen, für jeden Menschen. Und eine Lektion, die wir hier lernen können, ist Gottes Plan der Errettung einfach zu erkennen. Und da drin ist es ist wichtig, zunächst einmal in Vers 1, da heißt es, dieser Mann war von Geburt an blind. Und das ist exakt der Zustand, wie wir alle auf diese Welt gekommen sind. blind fürs Evangelium, blind für Errettung. Weshalb wir waren in Sünde, als wir geboren waren. Es steht in Römer 5, Vers 12, die Sünde kam aber durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. In Römer 5, Vers 19 lesen wir, weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, an den meine Mutter mich empfing. Also das ist wirklich was, wir leben in der Gnade. Ne? Wir sind alle blind auf diese Welt gekommen. Das war unser Zustand und der ist der Zustand unzähliger, nicht geretteter. Geistig blind, blind für diesen Zustand ohne Gott, in diesem Zustand ohne Gott. Blind für die Tatsache, dass sie ohne Christus in die Ewigkeit gehen. Blind für einen Bedarf an einem Retter. Ohne das Licht des Evangeliums, das taumelt die Menschen in die ewige Finsternis hinein. Nur das Licht des Evangeliums mit Jesus Christus kann einem Menschen die Augen öffnen. In Johannes 3, Vers 3 heißt es, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Und wie passiert es? Das passiert, indem wir einfach Jesus annehmen. Und Jesus sagt selbst, wenn das Werk Gottes in ihm offenbar werden soll, muss ich das Werk dessen tun, der mich gesandt hat. Und Jesus ist der Einzige, der die neue Geburt bewirken kann. Jesus ist der Einzige, der unser Leben in Ewigkeit verändern kann. Er musste das Werk tun, er ist das Licht der Welt. Und es gibt keinen anderen Retter und keinen anderen Gott. Nur Jesus kann uns aus der Finsternis ins Licht führen. Nur Jesus kann uns von geistlicher Blindheit heilen. Und ich spreche nicht nur von den Menschen da draußen, die unterwegs sind auf der Straße um uns herum. Es sind auch die Menschen in der Kirche, in Kirchen. Du hast vorher gesagt, Jesus ist nicht mehr top modern. Er wird langsam auf so einen Platz im Nebenraum und irgendwann wird er wahrscheinlich aus manchen Kirchen einfach rausgeschmissen werden oder ist schon. Jesus, der Retter, ist in der Kirche nicht mehr beliebt in manchen Kirchen. Das ist schon krass, gell? Es gibt heute Millionen von Menschen, die in Kirche sitzen. Die sind geistig blind. Sie sehen nicht, wer Jesus ist. Sie sind religiös, selbstgerecht. Sie versuchen mit religiösen Rituale einfach Gott zu gefallen. Aber sie können auf keinen Tag und keine Stunde hinweisen, wo sie Rettung erfahren haben. Wo der Geist Gottes ihre Augen geöffnet hat und ihnen offenbart hat, dass sie Sünder sind und dass sie gerettet werden müssen. Es gibt keinen Moment in ihrem Leben, in dem sie von der Dunkelheit ins Licht getreten sind. Keinen Moment, in dem sie für den Himmel neu geboren wurde. Du kannst religiös sein, aber das ist nicht dasselbe wie gerettet. Das ist nicht dasselbe wie gerettet. Religiös ist nicht dasselbe wie gerettet. In die Kirche zu gehen, das macht niemanden zum Christen. Das ist wie mit der Taufe. Die Taufe ist ein Gebot Jesu und die Taufe ist gut. Aber die Taufe rettet dich nicht. Wenn du nicht gerettet bist, dann gehst du einfach trocken ins Wasser und kommst nass raus. Das Einzige, was es bewirkt, ist, dass die Kleider tropfen, ne? Völlig nass, aber viel mehr wird es nicht bewirken. Die Taufe ist ein Ausdruck von etwas, das in deinem Inneren bereits geschehen ist. Es ist die Erklärung einer inneren Gnade, dass deine Augen geöffnet wurden. Ich habe den Retter gefunden. Ich habe ein neues Leben. Und ich bete, Gott, dass Gott dich heute erweckt. Wenn du noch in geistiger Finsternis bist, dass er dir offenbart, dass du einen Retter brauchst. Wenn du das nicht sehen kannst, wirst du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ohne Gott und ohne Hoffnung in die Ewigkeit eingehen. Dieser Mann im Teich Sidua, wir lesen, ja, dass dieser Mann, dass Jesus einen Brei gemacht hat. Er saß auf dem Boden und das ähnelt dieser Situation, einfach dieses jetzt bin ich rausgekommen, ein Satz oder so. Also als der Mann zum Teich Sidua ging und sehend zurückkam, da habe sie ihn fast nicht erkannt, die Menschen um ihn herum, also die Pharisäer und die Leute, die ihm begegnet sind. Sie sagte, ist das der Mann, der auf dem Boden saß und bettelte? Nun, er sieht ihm ähnlich. Er sagte, nein, ich bin's. Das ist sicher auch einige von uns passiert. Wir sind zum Glauben gekommen und wir haben uns verändert, dass die Menschen um uns herum schon gedacht haben, einige Familienglieder wahrscheinlich, haben gesagt, was ist denn mit dir passiert? Ne? Was ist mit dir passiert? Ja. Und die Geschichte berührt mich auch, weil es einfach überwältigend ist, was Jesus für eine Ruhe hier hat. Denn bevor das war, diese Situation, da lesen wir in Kapitel 8, was da passiert, in 8, Vers 57, 59, da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch noch nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten hindurch, und entkam so. Und dann kommt Vers 1 von 9. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Also in dem Zusammenhang, stellt euch vor, er war im Tempel, die Pharisäer wollten den steinigen, er ging raus und dann war diese Situation, dass er diesen Menschen sah. Er verließ den Tempel, wo sie ihn steinigen wollten. Und ich denke, wer hätte nach so einer Behandlung durch die Juden Auge für einen blinden Mann gehabt? Also ist schon toll. Anscheinend vergaß Jesus die zornige Jude und die Steine, hat er vergessen. Ja? Alles, was er sah, war dieser arme blinde Mann und seine große Not. Der blinde Mann schrie nicht. Er saß einfach allein da in seiner Dunkelheit und Jesus sah ihn, er sah ihn. Und ich weiß, dass du heute auch da bist und Schmerz leidest. Du hörst mir zu und niemand weiß von deinen Kämpfen und deinem Innern, von dem Streit, der gerade in deinem Leben herrscht. Aber er sieht dich. Er sieht dich in deiner Dunkelheit und in deine Schwierigkeiten. Vielleicht sieht dich niemand sonst, aber Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Und wir sind wir so sehr mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir verzweifelte Menschen um uns herum gar nicht mehr wahrnehmen. Dass Menschen, die still in der Dunkelheit sitzen, wie dieser blinde Mann, gar nicht von uns erkannt werden. Du denkst vielleicht, ich habe keine Zeit für sowas, habe andere Probleme, größere Probleme, eigene Probleme. Aber ich denke einfach, möge Gott uns alle anrühren, unsere Augen öffnen, damit wir die Not der Menschen um uns herum wieder sehen. Damit wir die Millionen von Menschen sehen, die in geistiger Finsternis sitzen. Die sitzen in geistiger Finsternis und sitzen da und taumeln am Rand der Ewigkeit. Die taumeln am Rand der Ewigkeit. Und lasst uns lernen, unsere Augen zu erheben und auch die Felder zu sehen, die reif sind für die Ernte. Willst du es wagen, ein Gebet zu sprechen, in dem es heißt, ein Gebet, und es ist echt ein tolles Gebet, Gott, öffne mir die Augen. Zeig mir jemand in Not. Zeig mir jemand, den ich in deinem Namen lieben kann. zeig mir jemand, dem die Wahrheit, dem ich die Wahrheit, das Evangelium bringen kann. Und ich glaube, Gott wird so ein Gebet sehr schnell beantworten. Denn es stehen jeden Tag bedürftige Menschen auf, jeden Tag sind bedürftige Menschen um uns herum. Tatsächlich, ich möchte wirklich auffordern, so zu beten. Vielleicht bist du dann gerade vom Markt oder in deinem Büro, wo auch immer. Aber ich versichere dir, deine Augen, die man auf jemand haftet, an jemand haftet bleiben. So wie die Augen von Petrus an der schönen Pforte. Die Bibel sagt, Petrus sah den Bettler dort aufmerksam an. Petrus sah ihn aufmerksam an. Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und ich weiß, Gott wird deine Augen gebrauchen. Und ich glaube, wenn du so betest, werden deine Augen an jemand haften bleiben. Und dann geh auf diese Person zu und sprich mit ihr. Erzähl ihr von Jesus. Mach einfach diese Person mit Jesus bekannt und dann sehe, was Gott tut und was er wirkt. Amen.